Der Predigtext ist in Lukas 9, die Verse 57 bis 62. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Er sprach aber zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer: Ich will dir nachfolgen, Herr. Vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Das ist Gottes Wort. Ihr dürft euch hinsetzen. Ich würde ganz zu Beginn der Predigt ganz kurz beten. Herr, wir erbitten dich nochmals, mache du unsere Herzen auf, um dein Wort zu empfangen und zu verstehen. Wir beten aber auch, dass du unsere Herzen und unsere Willen aufmachst, dass wir bereit sind, uns deinem Wort zu unterordnen und dir nachzufolgen. Herr, wir beten, dass die Verkündigung von deinem Wort zu deiner Ehren geschieht. Herr, dass du uns näher zu dir hinziehst. Amen. Vielleicht ist dir irgendwann geschehen, dass du ein Ziel in deinem Leben gesteckt hast, aber das Ziel dann nicht erreicht hast. Vielleicht war es das Ziel, mehr zu lesen oder mehr Sport zu machen, weniger oder gesünder zu essen. Oder vielleicht war es ein Projekt in der Arbeit oder in der Schule, das du fristgerecht fertigstellen wolltest. Oder im Studium, dass du in einem Fach oder in einem Unterricht, dass du eine bessere Note erzielen wolltest. Oder vielleicht war es ein persönliches Ziel, dass du mit anderen Menschen liebevoller und geduldiger umgehen wolltest, dass du dich weniger aufregen wolltest. Und vielleicht war es so, dass du, obwohl du das Ziel wirklich erreichen wolltest, und das Ziel war auch realistisch, hast du dennoch das Ziel verfehlt. Wenn du dieses Ziel aber vielleicht in Zukunft nochmal erreichen willst, würde ich dir raten, darüber nachzudenken, was hat dich gehindert, dieses Ziel zu erreichen? Welche Schritte hätte ich nehmen müssen, um an das Ziel zu gelangen? Und was habe ich stattdessen getan? Was muss ich beim nächsten Mal ändern? Und ich weiß, das ist sehr leicht gesagt, ja, guter Rat, aber in der Wirklichkeit schwierig umzusetzen, denn auch ich habe in meinem Leben viele Ziele nicht erreicht. In der Predigt heute geht es um das Ziel, Jesus nachzufolgen. Und besonders darum, welche Hindernisse dieser Nachfolge im Wege stehen können. Und die Beispielziele, die ich vorher erwähnt habe, sind gut. Die Konsequenzen davon, dass wir aber das Ziel der rechten Jesus-Nachfolge verfehlen, sind aber viel, viel weitreichender. Ja, die Konsequenzen davon sind von ewiger Bedeutung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir genau hinschauen, was hält mich davon ab, Jesus nachzufolgen? Vielleicht ganz kurz, was ist Nachfolge überhaupt? Wir werden in den kommenden Wochen an vielen Stellen im Lukas-Evangelium über Nachfolge nachdenken. Und deswegen will ich heute nicht ausführlich darüber sagen, was die Nachfolge ist. Aber ein wichtiger Aspekt davon ist, dass wir Jesus ähnlicher werden. Jesus ähnlicher zu werden, indem wir leben, was wir tun, wie wir denken, wie wir mit Menschen umgehen, welche Prioritäten wir setzen, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und ja, in den letzten Wochen die Beschäftigung mit dem Katechismus, die erste Frage war, was ist das höchste Ziel der Menschen? Unser höchstes Ziel ist, dass wir Gott verherrlichen und uns ewiglich an ihm erfreuen. Und wenn wir Jesus ähnlicher werden, werden wir automatisch Gott verherrlichen, werden wir automatisch uns mehr an Gott erfreuen. Unser Predigtext beschreibt drei verschiedene Faktoren, die unsere Nachfolge hindern können. Aber bevor wir darüber sprechen, ist es wichtig, dass wir diesen Kontext verstehen, dass wir diesen Kontext vor Augen führen. In Vers 57 sehen wir, dass diese Begegnungen zwischen Jesus und diesen drei Menschen in einem bestimmten Kontext stattfinden. Und zwar, Vers 57 sagt, Jesus war und seine Jünger sind auf dem Weg dahin gezogen. Ja, auf dem Weg wohin, ist die Frage. Und die Antwort dazu finden wir in Vers 51, das war in dem Predigtext von letzter Woche. Die weichenstellende Aussage über Jesus, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Warum ist das so wichtig? Ja, das ist eine schwerwiegende Aussage. Nach Jerusalem zu gehen heißt, was denn sonst als zu seiner Verurteilung, zu seiner Hinrichtung am Kreuz. Also in diesem unmittelbaren Kontext hieß das, gerade vorher hieß es, dass als, ja, wenn Jesus Jünger ihm nachfolgen wollen, müssen sie mit ihm nach Jerusalem gehen, zu einem Ort, wo Jesus leiden und sterben würde. Und was das genau für die Jünger bedeuten würde, war zuerst nicht klar, aber es versprach ganz klar nichts Gutes. Wir lesen von Begegnungen zwischen Jesus und drei verschiedenen Menschen und bei allen drei Begegnungen wird jeweils ein anderes mögliches Hindernis für die Nachfolge hervorgehoben. Erstens, erste Hindernis, die Verlockung von Komfort und Sicherheit in diesem Leben. Zweitens, die falsche Priorisierung menschlicher Beziehungen. Und drittens, die Unentschlossenheit. Ich möchte auf diese drei Hindernisse eingehen. Und zum Ende möchte ich über das Thema der Preis der Nachfolge kurz nachdenken. Die erste Begegnung, in dieser ersten Begegnung spricht Jesus von sich aus und spricht ein Mensch zu Jesus von sich aus und sagt, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch immer gehst. Und diese Aussage scheint eigentlich lobenswert, tadellos zu sein. Dieser Mensch sagt, ich will dir ohne Bedingung nachfolgen. Aber wenn ich das lese, es erinnert mich auch an jemanden anderen in der Bibel, der auch sagte zu Jesus, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und das war Petrus. Und wann hat Petrus das gesagt? Wenige Stunden, bevor er Jesus verleugnet hat. Also Jesus, auch wenn die Äußerung von diesem Mann sicherlich, ich glaube, ernst gemeint war. Petrus hat es auch ernst gemeint, aber nicht erfüllen können. Jesus möchte aber nicht zulassen, dass dieser Mensch nicht über die Konsequenzen der Nachfolge nachdenkt. Er möchte nicht, dass er ignorant oder naiv bleibt. Jesus gibt ihm eine ernsthafte Warnung, indem er sagt, die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels haben ihre Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Es stellt einen ganz starken Kontrast zwischen den Tieren, Tieren des Landes, Tiere des Himmels, die eine feste Bleibe haben, so einfach auch immer es sein mag. Aber der Sohn des Menschen, das ist ein Hoheitstitel, der Sohn des Menschen, das finden wir eigentlich, heißt es, Jesus ist der Allmächtige, er ist der Herrscher Himmels und Erde, des ganzen Universums. Er verdient alle Ehre, er verdient es nichts, obdachlos zu sein. Und doch, obwohl er so hoch ist, so hochrangig ist, der ja, höchste Gott, Er hat aber nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er besaß kein eigenes Haus, keine Wohnung, die er seine eigene nennen konnte. Er war auf Durchzug, immer auf die Gastfreundschaft von anderen angewiesen. Und gerade zuvor hat er erlebt, wie die Bewohner eines Dorfes in Samarien ihm die Unterkunft geweigert hatte. Vielleicht hast du erlebt, wir stehen gerade eigentlich kurz vor der Urlaubssaison vor, wo viele vielleicht verreisen werden. Und wenn du vielleicht vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen auf Reise warst und dann auf dem Heimweg bist, ich weiß, mir geht es immer so, ich sage, ach, eigentlich freue ich mich auf zu Hause und mein eigenes Bett. There's no place like home. Genau das hat Jesus nicht sagen können. Jesus gibt uns hier aber keine Pauschalregel, dass wir dauerhaft auf Wanderschaft sein müssen, um ihm nachzufolgen. Aber er stellt dennoch es als ernste Möglichkeit in Aussicht. Wie fest hängst du an den Bequemlichkeiten und Gemütlichkeiten des eigenen Zuhauses, der vertrauten Umgebung oder der sicheren Arbeitsstelle? Jesus ruft nicht jeden zu allen Zeiten auf all das zu verzichten. Dennoch ruft er jeden von uns zu allen Zeiten zur Bereitschaft dazu und auch zum Gehorsam, wenn er es von uns verlangt. Und egal, ob du ein großes Haus hast oder eine kleine Wohnung bewohnst, ob es schick oder schäbig ist, ob es dein Eigentum oder zur Miete, es gilt für allen Christen, was wir in Hebräer 13, 14 zu Beginn des Gottesdienstes auch gehört haben, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das Zuhause, das uns Gott schenkt, sollen wir nutzen zu seinen Ehren und zum Wohle anderer Menschen. Wir sollen dafür dankbar sein und uns darüber freuen. Wir müssen aber nicht sofort ausziehen und unter der Brücke wohnen, um Jesus nachzufolgen, aber wir sollen nicht an unserem Heim festhalten, als würden wir ewig darin leben. Die Nachfolge, zu der Gott uns ruft, ist ein Leben in Abhängigkeit und in Vertrauen zu ihm. Jesus hatte eine Mission hier auf Erden zu erfüllen. Und er war nicht hier auf Erden zu Hause. Jesus nachzufolgen bedeutet, dass wir unser Leben hier auf Erden ebenso als eine Mission betrachten, als eine vorübergehende Reise in einem fremden Land. Macht euch bewusst als Christen, wir gehören nicht hierher. Wir haben hier keinen dauerhaften Besitz. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Aber wir freuen uns irgendwann am Ende dieser langen Reise, und zwar nicht wieder, sondern endlich und zum ersten Mal, in unserem echten Zuhause zu sein, bei unserem himmlischen Vater zu Hause zu sein. In der zweiten Begegnung, der nächste Austausch zwischen Jesus und den Menschen, dieses Mal ruft Jesus aktiv jemanden in die Nachfolge, aber anders als die Antwort des ersten Menschen, der seine Bereitschaft zur unbedingten Nachfolge äußerte, klingt diese Antwort eher wie eine Ausrede oder zumindest einen Grund, um die Nachfolge zu verschieben. Der Mensch sagt dieses Mal, erlaube mir, meinen Vater zu begraben. Und hier ist es nicht ganz klar, ist der Vater schon gestorben? Oder müsste er noch vielleicht ein paar Jahre abwarten? Vielleicht war er schon älter und er müsste abwarten, bis der Vater dann doch stirbt. Es ist auch möglich, dass es hier um das Jahr ging, nachdem ein Vater gestorben war, um noch die Bestattungsriten zu erfüllen, die üblich waren bei den Juden. Und es dauerte ein Jahr nach dem Zeitpunkt des Todes. Wie auch immer, es ist klar, dass er nicht bereit war, den Befehl Jesus sofort sich zu unterordnen. Und die Erwiderung von Jesus klingt sehr hart. Er sagt, lass die Toten begraben. Aber ist es nicht eher unsere Pflicht, gerade als Christen, dass wir unsere Eltern ehren, dass wenn sie schwach und bedürftig und alt werden, dass wir uns um sie kümmern und wenn sie sterben, dass wir dann uns auch um die, ja, den Nachlass und alles, was dazu gehört, kümmern. Wenn Jesus von Toten spricht, also ich glaube nicht, dass wir unsere Nachfolge und unsere Verpflichtung gegenüber unserer Familie gegeneinander ausspielen können oder sollen. Und ich glaube nicht, dass das, was Jesus gemeint hat. Es geht aber hier darum, dass jemand seine Verpflichtung als Ausrede verwendet, warum er Jesus nicht nachfolgen kann. Wenn Jesus von Toten spricht, er meint natürlich die geistig Toten. Und im Kontrast dazu steht die Aufgabe, dass wir das Reich Gottes verkündigen. Und dafür sind wir verantwortlich, dass wir als geistig lebendige Gottes Reich verkündigen. Es geht hier um Prioritäten. Jesus nachzufolgen verlangt in der Tat, dass wir eigentlich unsere Familienmitglieder lieben, dass wir sie versorgen. Es kann auch sein, dass wir Jesus am besten nachfolgen, indem wir uns gerade um diese Menschen kümmern. Jesus nachzufolgen ist keine Berechtigung, die familiären Verantwortung über Bord zu werfen. Wir sind sogar geboten, ehre deinen Vater und Mutter, liebe deine Ehefrau, stehe deinem eigenen Haus vor. In 1. Timotheus 5,8 lesen wir, wenn jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Also gleichzeitig aber ist die Liebe oder die vermeintliche Liebe zu unseren Eltern, Kindern, Ehefrau, Ehemann keine Rechtfertigung dafür, Gottes Willen nicht zu tun und seinem Rat, seinem Ruf auf unser Leben nicht zu folgen. Wenn du aber nicht bereit bist, Verantwortung und Verpflichtung in Gottes Reich zu übernehmen, weil du immer in erster Linie immer für deine Familie da sein musst, und da bleibt überhaupt keine Zeit übrig für Aufgaben in der Gemeinde oder in Gottes Reich übrig, dann solltest du vielleicht aber doch dir die Frage stellen, ob deine Familie oder deine Ehe oder deine Kinder an Gottes Stelle geraten sind, dass sie tatsächlich zum Götzen geworden sind in deinem Leben oder auch Freunde. Wir haben auch junge Erwachsene unter uns, Singles, die... Und hier ist auch die Aufforderung ein bisschen anders. Für euch gilt auch das Gebot, die eigenen Eltern zu ehren. Und dazu gehört auch, auf weisen Rat der Eltern zu hören, ob sie gläubig sind oder auch nicht. Ungläubige Eltern können auch manchmal weisen Rat geben, Gläubige umso mehr. Aber zugleich, wenn du vor der Entscheidung stehst, mache ich das, was meinen Eltern gefällt, oder ordne ich meinem Leben Gottes Willen unter? In diesem Punkt ruft auch dich, Jesus, zu einer unbedingten Nachfolge. Bei dem dritten Menschen finden wir eine Mischung aus Bereitschaft und Zurückhaltung. Der dritte Mensch sagt, es sprach aber auch ein anderer, ich will dir nachfolgen. Herr, vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Der stellt eine Bedingung für seine Nachfolge. Und das ist auch ähnlich zu der Aussage des vorherigen Menschen. Man möchte den familiären Verpflichtungen nachkommen. Hier möchte ich auch hinzufügen, dass dieses Prinzip auch für Freunde und Arbeitskollegen anzuwenden ist. Diese Beziehungen, wie wichtig auch immer sie sein mögen, müssen wir immer eine niedrigere Priorität einräumen als der Nachfolge von Jesus. Wo haben wir eine halbherzige Bereitschaft, Jesus nachzufolgen? Wo sind wir nicht ganz entschlossen? Welche Beziehungen hindern dich daran? In welchem Bereich von deinem Leben sagst du zu Gott, ja, Herr, ich will, aber... Punkt, Punkt, Punkt. Das soll keineswegs heißen, dass du alle diese Beziehungen abbrechen musst. Ganz im Gegenteil. Gerade diese Menschen hat Gott in deinem Leben gestellt, damit du für sie Licht und Zeugnis sein darfst. Nur darfst du nicht in diesen Beziehungen weiter so leben, um von denselben Menschen Beifall, Bestätigung und Liebe zu bekommen. Stell dir die Frage, was hindert mich, Jesus nachzufolgen ohne Wenn und Aber. Vielleicht anders gefragt, wo bleibst du noch unentschlossen? Wann legst du die Hand, wie Jesus es sagte, wann legst du die Hand an den Pflug und doch drehst du dich um nach links, nach rechts, nach hinten, weil du irgendetwas nachtrauerst oder nach irgendetwas anderem in deinem Leben schielst, weil du jemandem vielleicht gefallen willst und nicht damit so klarkommst, dass du von dieser Person, dass du da auf Ablehnung stößt, wenn du Jesus nachfolgst. Oder die Dinge in deinem Leben, die mit der Jesus-Nachfolge einfach nicht vereinbar sind. Beim Pflügen eines Feldes, wahrscheinlich haben die meisten von uns wenig Erfahrung damit, ich habe ein bisschen Erfahrung da gemacht. Du kannst keine gerade Grube pflügen, wenn du kein festes Ziel vor Augen hast. Du fängst am Feld an, du musst am anderen Ende des Feldes schauen und da darfst deine Augen nicht von diesem Ziel entfernen. Wenn du plötzlich nach links, nach rechts schaust, nach hinten, du hast dann eine sehr ungerade Linie dann gepflügt, wenn du dann nach hinten schaust am Ende. Du meanderst überall auf das Fels. Das ist, was Jesus sagt, das wollen wir nicht. Unser Nachfolge soll nicht so aus sein. Es soll geradeaus sein, weil wir Jesus als Ziel haben. Was ist Nachfolge? Jesus ähnlicher zu werden. Wir müssen Jesus als unser Ziel vor Augen haben. Immer vor Augen, ich möchte Jesus dir gehorchen, ich möchte dir, Jesus, ähnlicher werden. Heißt es, wenn Jesus sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht tauglich für das Reich Gottes? Wenn wir einmal verfehlen, sind wir dann nicht mehr tauglich für Gottes Reich, kommen wir dann nicht mehr dahin? Gehen wir zum Beispiel von Petrus zurück. Petrus sagte, ja Herr, ich will dir nachfolgen, bis in den Tod, bis ins Gefängnis, egal was. Und hat Jesus verleugnet. Jesus hat Petrus dann aber wieder angenommen, hat vergeben. Bei Gott finden wir auch zweite Chancen, dritte und vierte und so weiter. Gott vergibt uns. Wir können zu ihm zurückkehren. Es geht darum, dass wir, ja, wenn wir dann wegschauen, dass wir unsere Augen wieder dann auf Jesus fixieren, dass wir wieder ihn ins Blick bekommen und dass wir wieder auf dieses Ziel jagen. Als letzter Punkt möchte ich über den Preis der Nachfolge denken. Wenn wir über den Preis, welchen Preis, was kostet uns Jesus nachzufolgen? Das scheint so im Mittelpunkt von diesen Aussagen zu sein. Wir müssen bereit sein, auf Komfort und Sicherheit möglicherweise zu verzichten. Wir müssen bereit sein, dass wir Entscheidungen treffen, die anderen Menschen, Familienmitglieder, Freunden, Arbeitskollegen nicht gefallen. Vielleicht so sehr missfallen, dass sie sich von uns abkehren. Das kostet uns viel. Dieser Preis ist hoch. Aber einen so hohen Preis, wie Jesus für uns bezahlt hat, Gott sei Dank, seinen Tod am Kreuz, Gottes Zorn auf ihn für unsere Sünden, diesen Preis müssen wir niemals bezahlen. Und das Wort Preis ist auch ein Teekesselchen hier. Es gibt einen Preis, den wir, was es uns kostet, was wir bezahlen müssen. Aber es gibt auch einen Preis, den wir erlangen, wenn wir Jesus nachfolgen. Ja, es heißt, auf Komfort, Sicherheit zu verzichten, dass wir in manchen Beziehungen Schaden nehmen müssen. Aber ich möchte auch diese Predigt enden mit einigen Bibelstellen, die um den Preis, den wir gelangen, den Preis, das Ziel der Nachfolge hervorheben, wenn wir Jesus nachfolgen. Die erste Stelle haben wir als Schriftlesung zu Beginn des Gottesdienstes gehört. Eine wunderbare Stelle aus Philipper Kapitel 3. Fast nur zusammen, ich lese die Verse 7 und 14. Da heißt es, was auch immer mir Gewinn war, also die Dinge, die mir so wichtig zu sein schienen, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Sogar für Dreck gehalten. Ich vergesse, was da hinten ist, und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Ich jage auf das Ziel zu hin, zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Jesus Christus. Oder in Lukas Kapitel 18, Verse 29 bis 30, Petrus sprach, siehe, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen. Das ist wichtig, um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Hebräer 12, da haben wir auch einen Vers daraus gehört. Da heißt es deshalb, lasst uns, da wir so eine große Wolke von Zeugen um uns haben, jeder Bürde und die uns so leicht umstrichende Sünde ablegen, mit Ausdauer laufen von der uns vorliegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Und schließlich 1. Korinther 9, Verse 24 bis 25. Da heißt es, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt. Lauft so, dass ihr den Preis erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in alle. Es kostet was. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, also diese Sportwettkämpfe, wo man einen Siegeskranz aus Lorbeer bekommt, das vergeht. Wir aber erlangen einen unvergänglichen Siegeskranz von unserem Gott als Lohn für diese Nachfolge. Amen.